so kannst du quasi eine alte Liste wieder aufwärmen, kannst die Leads transparent für ihre User Journey abholen mit einem klaren Messaging, das dem Unternehmen gut tut und keinen Shitstorm nach sich zieht, und kannst so quasi das Re-Opt-in initiieren, auch wenn du alte Leads hast, die vielleicht noch nie auf WhatsApp mit dir waren. Wenn du dem Kunden per WhatsApp jede Woche das Gleiche schickst, stell dir vor, deine Schwester, Freundin oder Mutter schreibt dir jeden Freitag um 8 Uhr in der Früh: Guten Morgen, mein Liebling. Dann bist du auch irgendwann out oder kriegst es nur mehr weg, damit es geopend wird. Du triggerst ihn mit einer Message, die für ihn total relevant ist. Und dann ist es spannend. Also Early Accesses, neue Produkte, Discounts, Events in deiner Stadt. Das sind die Dinge, die du als User dann gerne auf WhatsApp bekommst.
Lieber Johannes, vielen lieben Dank für deine Zeit. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, gerne. Danke, Sebastian. Johannes Mansbart, 27, Gründer und Co-CEO von JetArmin.com.
Okay, was macht JetArmin?
Ja, wir bauen WhatsApp-Kommunikationssoftware, und um es ganz einfach zu erklären, ich hoffe, dass das funktioniert. Wir sind quasi ein CRM-Tool für WhatsApp, also quasi Mailchimp für WhatsApp oder Klaviyo oder ActiveCampaign für WhatsApp.
WhatsApp oder WhatsApp-Marketing, wie auch immer man das richtig sagt, ist ja heute das Thema. Hat das schon wer im Einsatz? Kannst du so ein bisschen so Success-Cases erzählen? Funktioniert das nicht?
Ja, gerne. Also prinzipiell ist es noch ein sehr junges Thema, vor allem in der Dachregion. Ich glaube, wenn man auf Urlaub fährt nach Griechenland oder Portugal, sieht man schneller mal ein Hotel oder einen Friseur, der per WhatsApp kommuniziert oder Terminvereinbarung ausmachen lässt. In der Dachregion ist es noch sehr einerseits skeptisch beäugt aufgrund der DSGVO-Thematik, andererseits einfach noch nicht so weit verbreitet, weil die meisten Marketing-Teams eine Planung und Roadmap und Budgetierung von immer einem Jahr im Voraus haben und das WhatsApp-Thema durch die Erschließung der WhatsApp-Business-API eigentlich skalierbar und DSGVO-konform erst seit Februar 2022 möglich ist.
Okay.
Dadurch ist es eigentlich noch ein relativ junges Thema, und natürlich sind dann so digitale Branchen oder eher digitalere Teams wie im E-Commerce die schnelleren Native Adopter, wenn es darum geht, einen so weit distribuierten Kommunikationskanal auch wirklich zu nutzen und dann, wie du sagst, auch in quantifizierbare Success-Cases umzumünzen. Und da haben wir auch eigentlich dann die ersten validierten Cases entdeckt und für uns Product-Market-Fit deklariert, also quasi einen wiederholbaren Success-Case, den man auch auf Lookalike-Audiences dann skalieren kann. Und ja, da gibt es jetzt einige Kunden, die man auch auf unserer Website findet, wie Waterdrop, ist unser Leuchtturmkunde in der Hinsicht, oder auch Holy oder Spaces, also viele D2C und auch FMCG-Startups aus Deutschland, die sehr erfolgreich WhatsApp skalieren mittlerweile.
Okay, und verwenden die, ich glaube, WhatsApp kann man ja verwenden für, ich sage mal, Kundenakquise oder für Service Support, oder wie unterteilt ihr das, oder welche Einsatzzwecke seht ihr?
Also prinzipiell eignet sich WhatsApp natürlich entlang der gesamten User Journey. Also da gibt es ja diese berühmten Sales Funnels oder auch Awareness Funnels von irgendwie Attention, Interest, Desire, Action, oder auch wenn man sagen will, Akquise, erster kalter Touchpoint fürs Unternehmen, dann findet man das Unternehmen vielleicht mal auf Google, da seid ihr dann dafür zuständig, dann folgt man vielleicht mal auf Instagram, dann subscribt man vielleicht mal für den E-Mail-Newsletter und irgendwann kommt es vielleicht zum ersten Kauf und dann kickt quasi die Retention, nachdem der Acquisition Cycle irgendwie zu Ende ist. Und Retention ist natürlich dann Cross-Sell, Upsell, Wiederkäufe, aber natürlich auch Beziehungspflege. Das heißt, Marketing ist unseres Verständnisses nach nie eine lineare Sache, sondern immer eine Multi-Touchpoint-Beziehungspflege mit dem Endkunden oder mit dem Stakeholder. Es muss ja nicht nur der Endkunde sein. Und da kann man sich dann eigentlich als Unternehmen überlegen, okay, wo haben wir ungenutztes Potenzial, wo haben wir auch Probleme? In der Praxis ist das dann meistens, dass die organischen Socials nicht mehr skalieren, das Pop-up auf der Landingpage nicht konvertiert, Instagram oder Meta-Ads zu teuer werden, weil der Lead-Funnel zu lange ist, oder auch einfach die Wiederkäufe zu niedrig sind, weil die E-Mail-Opening und Click-Through-Rate katastrophal gering ist. Also Bestandskunden irgendwie nur zu 15% die E-Mails lesen, so unter 0,5% auf irgendwelche CTAs im E-Mail klicken und dadurch du eigentlich einen Retention-Friedhof hast, der nur mehr schwer zu aktivieren ist. Und entlang dieser gesamten User Journey kann man WhatsApp einsetzen, und aktuell konzentrieren wir uns da klar auf die Branchen E-Commerce und Handel. Aber wir haben es auch vor dem Podcast schon kurz besprochen. Wir haben auch Kunden aus der Hotellerie, Gastronomie, und es wird auch immer spannender, B2B-Sales-Cases abzuzeichnen, weil keiner mehr auf seine E-Mails reagiert. Und zwar nicht nur D2C, B2C, sondern auch B2B, wenn es um Geschäftsbeziehungen geht.
Und kann man damit auch wirklich so einen so WhatsApp-Newsletter, hört man schon, an der einen oder anderen Stelle? Was sind da eure Erfahrungen oder Beobachtungen?
Ja, das Spannende ist, dass sich der ein oder andere Konkurrent von uns ja den WhatsApp-Newsletter auf die Fahnen heftet. Ja. Da wissen wir schon sofort, okay, die haben absolut keine Ahnung von WhatsApp, weil einen WhatsApp-Newsletter gibt es eigentlich so nicht. der Handel macht da 180 Grad genau das Gegenteil von dem, was per WhatsApp funktioniert, nämlich das wöchentliche Flugblatt, merkt aber auch, dass die KPIs irgendwie ab Woche 4 des Users runtergehen. Also sowohl der Opening Rate als auch Click-Through Rate, egal wie gut die sind bei WhatsApp. Wenn du dem Kunden bei WhatsApp jede Woche das Gleiche schickst, stell dir vor, deine Schwester, Freundin oder Mutter schreibt dir jeden Freitag um 8 Uhr in der Früh, guten Morgen, mein Liebling, dann bist du auch irgendwann out oder klickst es nur mal weg, damit es geopend wird. Mhm. Kann man einerseits natürlich eine super Opening Rate wieder an den Vorstand reporten, aber bringen tut es dir als Brand oder als Unternehmen absolut nichts. Das heißt, den WhatsApp-Newsletter in der Form gibt es eigentlich nicht. WhatsApp wird im Idealfall für sehr niederfrequente, aber hochrelevante Kampagnen genutzt. Mhm. Das heißt, du überraschst den User im WhatsApp, du schickst ihm ein Offer, das wirklich wichtig ist, du triggerst ihn mit einer Message, die für ihn total relevant ist und dann ist es spannend. Also Early Accesses, neue Produkte, Discounts, Events in deiner Stadt, das sind die Dinge, die du als User dann gerne auf WhatsApp bekommst. Und wenn wir jetzt vom Marketing-Case reden, abgesehen von Service-Cases wie irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Boarding-Pässe von der Airline oder Reservierungsbestätigungen von der Blumenwiese, wenn du jetzt morgen ein Date mit deiner Freundin hast.
Und ist das im Service-Bereich, so wie du es gerade angesprochen hast, ist es dort relevant und gut einsetzbar, wenn ich sage, ich kaufe in einem Online-Shop und die Bestellbestätigung kriege ich nicht mehr per Mail, sondern per WhatsApp? Oder macht das dort fast keinen Sinn?
Naja, Sebastian, du weißt ja, wie das ist, wenn du mit Unternehmen redest, das muss einmal überhaupt eine Awareness für das Problem da sein. SEO ist ja auch kein leicht vermarktbares Tool und ihr müsst irrsinnig viel Education für eure Kunden machen, damit die überhaupt mal checken, was für ein Potenzial die auf der Straße liegen. Ähnlich verhält sich ja mit allen anderen Departments auch. Es ist super leicht, den Ad-Funnel mit Geld zu speisen, dann kommt irgendwas dabei raus und dann irgendwie zu sagen, okay, nach 9 Monaten matcht dann irgendwann der Customer Lifetime Value die Acquisition Costs. Solange irgendein Investor da Geld hineinbuttert oder der CEO sagt, das ist fein, wird sich nichts verändern. Das heißt, es braucht mal die Initial Awareness von dem Team oder von den Stakeholdern oder den Verantwortlichen, dass überhaupt mal ein Problem in der User Journey da ist. In dem Fall zum Beispiel, okay, das Newsletter Reopt-in wird nicht geklickt oder du verlierst irgendwie 25% deiner Leads wegen der Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail. Das wissen die meisten gar nicht. Mhm. Das heißt, man muss einmal mit den Kunden oder mit den Kollegen oder dem Netzwerk überhaupt mal solche Use Cases erschließen, wo ist Potenzial, das ungenutzt wird, wo wird extrem viel Geld verschwendet. Und da kommt dann WhatsApp rein, weil halt die Opening Rate und die Click-Through Rate viel besser ist, du es viel schneller liest und du dir dieses Verständnis von dem Kanal halt dann jeweilig zugutekommen lassen kannst.
Mhm. Ist WhatsApp irgendwie ein sensiblerer Kanal als E-Mail oder ähnliches?
Ja, also wie denkst du darüber? Was würdest du sagen?
Mega sensibel. Ich wäre mega pissed, wenn ich irgendwelche WhatsApp kriege.
Okay.
Wo ich mich nicht opt-in hätte.
Also warst noch nie WhatsApp-Opfer quasi?
Ein, zwei Mal und da war ich gepisst.
Okay. Ja, das ist super, dass du das sagst. Das sind eigentlich zwei Themen, die du damit ansprichst. Das eine ist, ja, es ist ein sensiblerer Kanal. Das spielt ja genau in das rein, was ich vorher gesagt habe. Du willst die Leute nicht mit irgendwelchen faden, plakativen, generischen, wiederholten Aussagen nerven. Und das zweite ist eigentlich, dass du den Kunden von Anfang an auf der User-Journey mitnehmen musst. Also stell dir jetzt mal vor, ein Unternehmen wie Falkensteiner oder andere große Unternehmen haben riesengroße Datenbanken in den letzten 10, 20 Jahren aufgebaut mit irgendwie Hunderttausenden von Nummern, die sie noch nie verwendet haben. Natürlich schickst du jetzt nicht der Uschi, die irgendwann einmal vor 15 Jahren in Monte von bei dir einen Liebesurlaub mit ihrem Lover gemacht hat, eine WhatsApp aus dem Nichts. Aber du könntest dir zum Beispiel schreiben, hey Uschi, du warst vor 15 Jahren bei uns im Falkensteiner Monte von. Wir würden uns extrem freuen, dich wiederzusehen und haben uns überlegt, dir ein 25% Offer zu machen, wenn du das denn möchtest. Und wenn du das willst, klicke auf Ja und wenn nicht, auf Nein. Und so kannst du quasi eine alte Liste wieder aufwärmen, kannst die Leads transparent für ihre User Journey abholen mit einem klaren Messaging, das dem Unternehmen gut tut und keinen Shitstorm nach sich zieht und kannst so quasi das Re-Opt-in initiieren, auch wenn du alte Leads hast, die vielleicht noch nie auf WhatsApp mit dir waren. Und bei allen anderen Cases, wo du quasi eine neue Liste aufbaust, ist es sonnenklar. Die kriegen eine Abandoned Checkout, da können sie sofort wieder raus. Die kriegen Post-Purchase die Warninformation, ihren DHL-Tracking oder Post-Tracking ins WhatsApp. Freut sich jeder drüber. Oder sie sagen aktiv, ja, ich will das. Zum Beispiel waterdrop.at klickt es euch rein oder klosterkitchen.de, das sind Kunden von uns, die das Pop-Up im Online-Shop live haben und dann kommst du direkt in die User-Journey, holst dir deinen Discount und kannst später immer noch rausgehen.
Okay. Spannend. Habt ihr mehr das Thema, dass ihr mit WhatsApp bei Kunden, ist das immer so ein Standard-Case, den ihr abbildet? Oder ist es mehr, ihr müsst mit Kunden brainstormen? Was sind die Anwendungsfälle, die wir testen können?
Naja, einerseits ist natürlich die Frage, wie positioniert man sich? Weil wenn man etwas sehr Nischiges, Spezielles gut macht, macht man sich darin einen Namen und bekommt Lookalike-Kunden und kann das gleiche Spiel immer wieder wiederholen, kann als Unternehmen wiederholbare Prozesse im Team gestalten und auch die Mitarbeiter dementsprechend einstellen. Wenn du sehr, sehr viele unterschiedliche Kundenprofile hast und dadurch ganz unterschiedliche Cases abwickeln musst, wie bei euch, wo jetzt der eine Kunde ein Händler ist, der andere ein Hotel, der nächste ein Tischler oder ein Autohaus, dann wird es natürlich schwerer, da benchmarkbare KPIs heranzuziehen, dem Kunden den Success-Case zu zeigen. und auch die Mitarbeiter darauf zu trimmen. Das heißt, du schaffst eine Komplexität im Unternehmen, die natürlich ganz was anderes ist, als wenn du jetzt zum Beispiel SEO nur für Autohäuser in Österreich machst. Und das gleiche Prinzip gilt bei uns auch. Und wie wir damit umgehen, ist, wir sagen den Kunden entweder, dass es relativ viel Geld kostet, weil wir eine Custom Solution, also quasi Projektgeschäft machen müssen, oder wir empfehlen dem Kunden einen anderen Partner, oder wir finden gar keinen Case mit dem Kunden und dann ist er halt wieder weg. Aber wenn uns der Kunde genug Geld zahlt, blöd gesagt, wir verrechnen 175 Euro die Stunde, sind wir mega transparent, steht auch auf unserer Website, dann kriegt er von uns ein Angebot und wenn er es unterschreibt, bauen wir es für ihn. Und wenn man sich auf unserer Website umschaut, das ist nah und frisch Bauhaus, also Franchise-Case, Handels-Case, im Idealfall auch mit einem E-Commerce-Spin, ist sehr viel E-Commerce D2C-Brands, die ihren Shopify-Kanal, Shopify-Shop per WhatsApp quasi erschließen, aber eben auch Falkensteiner oder Midnight-Deal, die die Last-Minute-Hotel-Deals in deine Inbox schicken per WhatsApp.
Ah, okay. Und ihr habt aber umgekehrt auch eine standardisiertere Lösung, oder? Also nicht jeder muss sozusagen mit einem großen Geldkoffer kommen. Wo sagt ihr auch, macht es Sinn, darüber mal nachzudenken? Hm. Nach welchem Parameter oder wo sagt man, da solltest du WhatsApp im Schirm haben?
Ja. Genau, also was du sagst, man kann bei uns ab 500 Euro Setup-Fee und 99 Euro im Monat unser WhatsApp-CRM nutzen. Das heißt, das ist auch für kleinere Unternehmen theoretisch attraktiv. Was man nicht vergessen darf, ist, es gibt ein variables Conversational Pricing von der WhatsApp Business API. Also man zahlt pro Konversation mit Endkunden noch einmal. Und es gibt ja die Gratis-Alternative. Man kann ja die WhatsApp Business App einfach nur nutzen, von Private auf Business switchen in seinem WhatsApp und dann an bis zu 256 Kontakte eine generische Aussendung tätigen. Und das empfehlen wir allen EPUs, allen KMUs. Und wenn sie den Case irgendwie validiert haben und dann irgendwann mal 500, 700.000 Leads haben und das nicht mehr wirklich bewältigen und auch schon gar nicht mehr segmentieren und personalisieren können, dann kommen sie eh zu uns oder suchen nach einer skalierbaren Lösung. Und andererseits ist das auch genau der Filter für Cases. Ne? Wie viele Daten sind da? Wie viel Budget ist auch da vom Kunden? Wie skalierungsfreudig ist er? Aber wie viele Hausaufgaben hat er mit seinem aktuellen Marketing-Mix auch noch? Weil wenn dein E-Mail-Marketing broken ist und deine Socials, dann brauchst du nicht WhatsApp auch noch mixen und hoffen, dass ein zusätzlicher Marketing-Kanal deine eigentlichen Branding- und Marketing-Probleme lösen wird. Das ist nicht der Fall. Mhm. Und da lehnen wir auch Kunden ab oder sagen ihnen ganz ehrlich, hey, da können wir nicht guten Gewissens mit euch was machen, weil nach 3 Monaten würdet ihr eh aufhören oder aufgeben.
Okay. Was ist so für euch als WhatsApp-Marketing-Agentur oder SaaS-Lösung, ja, oder ist jetzt irgendwo dazwischen, als Dienstleister und SaaS-Lösung, was sind so eure Herausforderungen?
Naja, die Herausforderung ist die Education vom Markt eigentlich. Okay. Also es gibt ein lustiges Sprichwort, das ich immer wieder mit Gründerkollegen gebetsmühlenartig wiederhole. First time founders worry about product, second time founders about distribution. Wir haben kein Produktproblem. Wir haben keine unzufriedenen Kunden, weil unser Produkt irgendwie nicht funktioniert. Und wenn es hard auf hard kommt, bauen wir halt eine Custom Solution über Nacht und dann muss halt der Armin mit seinem Team einmal auf Schlaf verzichten. Das ist so. Das heißt, wir haben ein ganz klares Distribution-Problem, also Marketing und Sales, und brauchen einfach neue Kunden. Und da scheitert es im Sales fangen ganz oft an den Ressourcen des Kunden und an der Awareness für die Probleme und auch darüber, sich drüber zu trauen, WhatsApp überhaupt mal zu beginnen, weil eben, wie du gesagt hast, der Endkunde sensibel ist, dann gibt es die Datenschutzthematik, dann hängst du gleich einmal in der Datenschutzabteilung von irgendeinem Konzern fest und ja, dann kannst du 2024 versuchen, noch einmal anzurufen, blöd gesagt.
Wo glaubst du, ist das ganze Thema in so 5 Jahren oder wo wünschst du das?
Ja, wir wünschen uns, dass es in den nächsten 3 bis 5 Jahren natürlich weiterhin boomt. Nur die Frage ist, wie viel Distribution willst zu haben. Es wird jetzt WhatsApp von 93% der Smartphone-User im Dachbereich genutzt. Mehr geht eigentlich gar nicht. Ne? Das heißt, eigentlich ist es ein Case, der jetzt relativ am Peak ist und unser größeres Problem oder unsere größere Sorge ist eigentlich das Plattformrisiko, dass Meta jetzt nicht lustig wird und alle 9 Monate seine Monetarisierungsstrategie von WhatsApp über den Haufen wirft, weil sie mit dem Revenue nicht zufrieden sind, weil sie haben für dieses Tool, dieses Startup ja einige Milliarden Euro gezahlt. Das heißt, wir sind ein bisschen davon abhängig, dass Meta bei dem Conversational Approach bleibt und nicht beginnt, WhatsApp-Ads zu schalten. Oder zumindest die Business Service Provider wie uns mit auf diesen Weg nimmt, um weiterhin Custom Solution auf Basis ihrer API bauen zu können. Also wir haben eigentlich auf der einen Seite, wenn es um Product geht, die Plattformabhängigkeit von Meta, die wird uns die nächsten Jahre begleiten, solange wir WhatsApp-Spezialisten bleiben. Und auf der Market-Side haben wir ganz klar ein Distribution-Thema, dass wir Sales und Marketing machen müssen und dürfen und blöd gesagt jeder Kunde weiterhin nach wie vor hart erarbeitet ist, weil das Thema einfach noch ein kleines ist.
Ja. Ihr seid ja jetzt kein Riesenkonzern mit 300 Mitarbeitern. Erzählst du ein bisschen was von eurer Strukturen, wie ihr vielleicht auch auf die Idee oder wie ihr zusammengekommen seid?
Ja, also in dem Raum sitzen tatsächlich mehr Leute, als wir sind. Ja. Wir sind zu 5 bei jetarmin.com. es ist wie immer eine Aneinanderkettung totaler Zufälle. Also ich habe mir mal deine Story auch angesehen und angehört. Du hast irgendwie begonnen, Computer zusammenzubauen und auf einem sehr technischen Approach hast dann gemerkt, die Leute haben Probleme, hast begonnen, die zu lösen. Irgendwann hast du es alleine nicht mehr handeln können, hast du ihn dazugenommen. Und so ist ja die typische Gründerstory. Also alles, was da zu Tode romantisiert wird, wie von wegen, ich habe einen im Traum eine Eingebung gehabt und dann Millionen eingesammelt und 2 Jahre später war ich Millionär und auf Bali mit der Zigarre, das gibt's nicht. Bei uns war es so, ich habe den Armin beim Volleyballspielen vor 1,5 Jahren kennengelernt, haben gemerkt, das passt perfekt beim ersten Frühstück und den ersten Brainstormings an der Donau. Und dann sind wir losgerannt und im Februar 2022 wurde dann die WhatsApp-API erschlossen und auf das Thema haben wir uns draufgestürzt. Ja. Dann ist es einfach nur ein Machen und egal, was ich jetzt sage, man muss es einfach selber tun und erleben und dann wird man auch merken, was es bedeutet, mal loszurennen und ein Projekt oder ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen. Ja.
Gibt es viele Unternehmen, die sowas Ähnliches machen wie ihr?
Also in Österreich tatsächlich nicht. Es gibt ein paar so SMS- oder Multi-Messenger-Häuser, die sich WhatsApp halt auch auf die Fahnen heften, aber das sind dann halt auch genau die, die auf Events sagen, das ist der WhatsApp-Newsletter, das ist die Zukunft der Kommunikation und wenn du ihnen ein bisschen auf den Zahn fühlst, haben sie keine Ahnung, wovon sie reden. Das ist natürlich ein Problem für uns, weil wir wünschen uns natürlich Mitbewerber, die den Markt auch genauso bespielen wie wir. Aus Deutschland gibt es ein paar größere Player wie Messenger People oder Hello Charles, die gute Salesforce mitbringen, auch sehr starke Investorenmillionen im Hintergrund haben und das sind eigentlich unsere Konkurrenten. Dann gibt es noch Startups aus Asien oder Amerika, die per Mundpropaganda auch nach Europa kommen. Aber im Endeffekt, als Spezialisten sind wir in Österreich allein.
Okay. Wie wollt ihr strategisch sozusagen an denen, mit denen oder neben denen existieren?
Ja, ich sage mal, mehr Markt ist besser und es wird nie monopolisiert bekommen. Ne? Also denk an die größten Companies der Welt. Keine Ahnung, Amazon gibt's auch, Zalando, Tesla oder was, gibt's auch 100.000 andere Automarken. Genauso, es gibt neben Google sogar Ecosia und irgendwelche Suchmaschinen, wo du glaubst, das sind die monopolisiertesten Branchen und Industrien der Welt. Es gibt immer Markt. Und wir sehen es eher so, dass Mitbewerber gut sind, weil sie den Markt gemeinsam bespielen und blöd gesagt sehr, sehr viel Marketing und Sales-Geld verbrennen, von dem wir mit unserer Linienstruktur profitieren. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, aktuell wachsen wir zu, ich würde sagen, 60% Kaltakquise, also wirklich Strukturvertrieb. Das ist halt echt ein hartes Game. Also jeder, der lange Sales macht oder auch nur ein paar Monate weiß, wie das ist halt wirklich am Anfang vor allem die Hölle. Muss man halt durchgehen. Mittlerweile werden es zum Glück auch immer mehr Inbound-Leads, LinkedIn-Requests und Partneragenturen, denen wir per Umsatzbeteiligung die Möglichkeit geben, sich auch den WhatsApp-Case auf die Fahnen zu heften, unsere Software zu nutzen, aber selber das Know-how aufzubauen und die Operative an ihre Kunden zu verkaufen.
Okay. Das heißt, andere Agenturen sind willkommene Multiplikatoren.
Genau, muss man natürlich auch wieder aufpassen, passt das wirklich zur Agentur, ein zusätzlicher Tech-Stack. Die meisten Agenturen haben eh schon das Problem, zu viele Produkte anzubieten. Also es muss halt einfach passen und die echte Arbeit beginnt meistens mit dem ersten Kunden. Aber bis dato funktioniert das super gut. Wir reden zum Beispiel auch mit SEO-Agenturen für kuratiertere, längere User-Journeys, um den organischen Traffic auch besser zu monetarisieren und retention-wise kontrollierbarer zu bespielen. Das sind natürlich alles Cases, über die wir uns mega freuen. Ja. Und da gehen wir auch die extra Meile und bauen nochmal ein Test-Setup oder was auch immer, damit auch Agenturen mal ins Machen kommen und das ganze Thema kennenlernen.
Okay. Ich glaube, euer großer Vorteil, wenn ich es richtig verstanden habe, wir kennen es auch schon eine Zeit lang, ist es, dass man mit euch sehr wohl, dass ihr so flexibel seid, dass man Cases mit euch bauen kann, die dann irgendwie beiden natürlich nutzen und nicht, das ist die Standardlösung, friss oder stirb, sondern man kann sich da einfach gut mit euch bewegen.
Genau, also wir machen gemeinsame Slack-Connect-Channels mit Agenturen und Kunden und können halt die Kunden auch nicht mit dem Kanal alleine lassen. Weil wenn du jetzt ein E-Mail-CRM bist und die switchen irgendwie von Mailchimp auf ActiveCampaign und dann irgendwann zu Emasis und dann wieder zu Klaviyo, schaut im Prinzip jedes Tool gleich aus, die Best Practices, die KPIs sind dieselben und das hat jeder schon durchgespielt und kennt sich aus. Das heißt, der Kunde kann im Self-Service, ohne dass du auch nur ein Wort von ihm hörst, im Idealfall dein Tool nutzen. Das spielt es halt bei WhatsApp nicht, weil sich keiner auskennt am Anfang, aber er sieht die Upside und bekommt natürlich von uns ein Best Practice-Handbuch mit, aber im Endeffekt ist das tagtäglicher Austausch, Sparring, Strategy, Feature-Requests und das Schöne ist, wenn die Kunden zufrieden ist, geben sie uns Bewertungen, hauen uns Backlinks in ihre Datenschutzverordnungen, machen uns Intros und Empfehlungen, sprechen auf Speeches über den Case und so wird das halt wahrscheinlich irgendwie ein 5 Jahres Overnight-Success werden.
Ja, genau, sehr gut. Lieber Johannes, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und ja, vielleicht bis bald.
Danke Sebastian, Servus. Dankeschön.